Geliebte Bildungsträger, heute wird es pritzelig.
Pritzelig?
Prickelnd. Prickelnd wird es.
Bubbly, fizzy.
Genau, man könnte jetzt denken, hurra, es wird Champagner getrunken, aber nein.
Schon wieder.
Schon wieder, genau. Natürlich nicht.
Naja, natürlich nicht, ist das auch eine gewagte Aussage.
Unnatürlich nicht. Denn wir möchten reden über eine Getränke-Gattung, Kategorie,
wie auch immer. Klasse.
Klasse, eine Klasse für sich. Und zwar reden wir über den Fizz. Genau. Herr Bauer.
Ja. Yeah.
Wie sind denn so Ihre als Trinker in der Ausbildung?
Ah, ich habe das gesehen.
Ja, ich musste aber auch kurz nochmal in das rein, damit ich nicht wieder im Praktikum sage. Das ist dieses Arzt im Praktikum, das ist hängen geblieben. Deswegen
denke Arzt im Praktikum.
Das habe ich früher im Rettungsdienst, da gab es mal IPs. Ja. Okay. Auf jeden Fall, als Trinker im Praktikum, wir sind denn die...
Als Trinker in der Ausbildung.
Trick 17,
mit Selbstverarschung.
Ja, genau. Wie sind denn so der, wie ist denn so die, wie ist denn so das...
Das Fizz-Verhalten.
Genau, wie ist denn das aktuelle Fizz-Verhalten?
Ich hatte schon länger gar keine mehr. Fällt mir so ein. Ich habe mich eigentlich eher so auf Sours festgefressen in letzter Zeit. Die ja nicht so weit weg sind, aber...
Das stimmt.
Ich weiß gar nicht, was war der letzte Fizz?
Muss die Technik bemüht werden? Wird das alles digitalisiert festgehalten, oder?
Ja, teilweise.
Verstehe, es gibt ein Trinktagebuch.
Es gibt ein Trinktagebuch, tatsächlich. Da müsste man eine bessere App verbauen, irgendwie. Jemand. Ich glaube, das letzte war ein Silver Gin Fizz. Das ist ein paar Monate her.
Hier? Oder? Also,
ja.
Im unteren Stockwerk
ja.
Dieses
ja,
Hauses?
Ja. Oh, okay. In diesen Hallen.
Verstehe. Ja, das ist tatsächlich auch einer unserer oft verkauften Drinks und ja auch, glaube ich, seit, ich bin mir gar nicht sicher, ob es von Anfang an auf der Karte ist, aber ziemlich,
ja.
Wir haben ihn eigentlich ewig drauf. Wir möchten reden über Fizzes. Ich weiß gar nicht, Fizz ist die offizielle, ich glaube, man darf
glaube schon, ja,
Fizz ist. Der bekannteste wahrscheinlich der Gin Fizz.
Einer der Unforgettables der IBA.
Aber sowas.
Wo sie doch einmal recht haben.
Zu Recht auch. Aber ob die recht haben, weil ich weiß nicht, wie das Rezept bei denen
ist. Ja, das ist schon, da kommt es natürlich wieder drauf an.
Sind die da gerade irgendwie auf der...
Ja, warte, das Rezept, das IBA-Rezept für einen Gin Fizz sind 4,5 cl Gin, 3 cl frischer Zitronensaft, 1 cl Gomsirup, und 8 cl Sodawasser. Ja, und wie das so bei IBA-Rezepten in diesem Podcast ist, fängt man ja gleich an zu lachen.
Ich will das gar nicht. Ich möchte diesen ehrwürdigen Verein gar nicht zu nahe treten. Aber das ist natürlich ein gewagtes Rezept. Das ist natürlich, da sind ein paar Sachen drin, wo ich sagen würde, kann man so machen, sollte man aber nicht.
Wahrscheinlich ist es zu wenig Gin für dich.
Es ist ein bisschen wenig Gin. Wir gehen jetzt mal von den Verhältnismäßigkeiten.
Ja.
In Anbetracht der anderen Zutaten könnte das für den geübten Bildungstrinker augenscheinlich zu wenig Gin sein. Da gibt es gleich sogar noch eine lustige Anekdote zu, aber später. Ja, das wär, also wenn wir jetzt, wie Herr Bauer eben richtig feststellte, die Fizzes sind ja dicht am Sour.
Ja.
Und es gibt ja so die drei großen, genau, es gibt so die drei großen Getränkekategorien. Das ist der Sour, der Fizz und der Collins.
Ah,
okay. Die sind alle irgendwie miteinander verwandt oder verschwägert.
Ah, hier werden die Kalle auf dem Internet geschoben, der Ball fliegt.
Und, also die Basis für einen Fizz ist in der Regel ein Sour. Das heißt, wir haben eine Grundspirituose, ein Alkohol, Gin oder andere und geben dazu Zitrus und Zucker.
Mhm.
Und allein als Sauer, wenn ich sagen würde, 4,5 mit 3 cl Zitrone und 1 cl Gom. Man muss dazu sagen, Gomsirup ist in der Regel ein bisschen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich sagen kann, süßer, aber es hat mehr durch die Zugabe von Gummi Arabicum, was ihn zu Gomsirup macht, kann sozusagen mehr, also technisch gesehen, weiß nicht, ob das jetzt rüber, als Laie würde ich sagen, es kann mehr Zucker in dem Wasser gelöst werden. Das heißt, der ist, darf man dann sagen, er ist süßer?
Das weiß ich gar nicht.
Aber das ist der Unterschied von Gomsirup zu Rohrzucker. Durch die, wenn ich also wenn ich Zuckersirup koche, nicht Rohrzucker, zu Zuckersirup, wenn ich Zuckersirup koche und Gummi Arabicum hinzugebe, dann kann das Wasser mehr Zucker aufnehmen.
Aha.
Das heißt, wenn ich, so gesehen, wenn ich normalerweise ein Rezept lese mit 3 cl Zitrone, 1 cl Zucker, Läuterzucker, würde ich sagen, gefühlt für die meisten Menschen zu sauer.
Läuterzucker. So heißt er, natürlich.
Ja. Aber Gomsirup ist was anderes.
Ja, nein, wir haben jetzt nochmal
gerätselt. Genau, wir haben.
Was das Gummi Arabicum macht, ist, dass es verhindert, dass der Zucker Kristalle bildet.
Genau, das kann mehr aufnehmen sozusagen, sonst wird er bei einer normalen Mischung. Und ja, okay. Deswegen könnte das so sogar vielleicht hinhauen mit 3 cl Zitrone und 1 cl Gomsirup. Ja. Aber dann habe ich schon ein ganz ordentliches Verhältnis und dann ungefähr nur die gleiche Menge Alkohol dazu, erscheint mir zu wenig. Und dann, liebe IBA, müsst ihr euer Rezept überarbeiten, weil 8 cl Soda, das passt nicht. Darüber reden wir nämlich jetzt. Wir reden von, da macht ihr mal echt was falsch. So, jetzt muss man so sagen, ihr habt keine Ahnung von Fisses. Ja. Egal, es ist raus. So, ich kann nicht mehr Mitglied werden, egal. Der große Unterschied zu, also ich mache einen Sour, das ist Alkohol, Zitrone, Zucker, schüttel das kalt in meinem Mixbecher und dann, wenn ich ihn ganz klassisch mache, nehme ich ein Sourglas, das in der Regel einen kleinen Fuß ist, so wie ein Prosecco-Glas, die billigen. Also geht es ein bisschen nach oben, ist ein gesteamtes Glas mit einem Fuß und da passen ungefähr so 10 cl rein oder 12 und dann gieße ich das ab und dann habe ich sozusagen einen Whisky-Sour oder einen Gin-Sour oder was auch immer und habe dieses kleine Glas und das ist halt nicht auf Eis und wird dann schnell getrunken. Der Unterschied von diesem Sour, klassisch ohne Eis, zum Fizz ist kohlensäurehaltiges Wasser, sprich Soda. Was entscheidend ist, ist die Menge und die sollte sehr gering sein, weil ein Fizz ist fizzy, so wie ich das zuletzt mal gelernt. Er tanzt auf der Zunge, das heißt, ich belebe oder ich starte diesen Sour, ich mache ihn so ein bisschen bekömmlicher, genau, er pritzelt auf der Zunge, er tanzt da so ein bisschen rum und ein Fizz wird auch immer in ein Glas ohne Eis gegeben, ein Fizzglas, das gibt es in den meisten Barglas-Katalogen auch, man wird so, das ist dann ähnlich wie ein, von der Menge, so ein bisschen kleiner als ein halber Glas oder ähnlich wie ein halber Glas, ein bisschen größer als ein Sourglas. Wenn es ganz klassisch ist, hat es auch einen Fuß, also alte Fizz, die haben immer einen Fuß. Der Fizz ist auch ein Drink, den man eher relativ zügig trinkt, wenn wir an die guten alten Zeiten denken oder an unsere Bildungstrinker.
Ich sehe schon die IBA und du, ihr werdet nie mehr Freunde werden.
Das könnte schwierig werden.
Die IBA sagt auch Highball Glass und Served Over Ice.
Ja, das ist halt, da geht mal alles falsch. Ja. Das ist, da sind sie ja nicht die Einzigen, aber sie haben es nicht verstanden.
Ja, sie haben in einem Punkt recht, haben sie recht, wo sie sagen, Primäralkohol ist Gin und dann geht's abwärts.
Wieso abwärts?
Naja. Die sagen, Gin Fizz ist Gin Highball Class on the Rocks mit diesen komischen Verhältnissen.
Aber was heißt abwärts? Abwärts, wenn es anderer Alkohol ist, oder?
Ach, nein. Ach so. Dann, danach ist das Rezept halt Quatsch. Also, dann fangen sie an
zu die. Ja, mit Gin haben sie recht. Beim Gin Fizz, also die Zutaten stimmen auch, nur die Verhältnismäßigkeiten nicht.
Und das stimmt,
die
Zutaten stimmen auch.
Und das mit, dem Eis müssen die auch mal vergessen. Und ich will die auch gar nicht hier bashen. Also. Ich möchte ja gar nicht
hier.
Nein, ich habe meinen Spaß daran. Aber das ist der große Unterschied, sprich, ich gebe Kohlensäure zu, was man verstehen muss, ich gebe wenig Kohlensäure zu. Und der Drink wird aber auch geshaked und dann gestrained und mit Kohlensäure versetzt.
Also der Anfang beim Sour und deinem Fizz ist quasi das gleiche.
Eigentlich mache ich einen Sour und karbonisiere den mit,
ein bisschen,
wie gesagt, vielleicht einer Unze, aber dann würden wir auch ein bisschen mehr Alkohol nehmen, also niemals auf diese kleine Menge Alkohol so viel Soda, das schmeckt ja wie eine Limo.
Ja, eben.
Und da ist man dann beim nächsten Drink,
weil der Unterschied... Ist klar, wie das alles in ein Glas passen soll. Also 16 cl schon alleine schon Flüssigkeit plus Eis.
Ja, wenn man so ein, was die wahrscheinlich noch als halber Glas nehmen und dann mit Eis. Wahrscheinlich nehmen die ein halber Glas, was wir Collins Glas nennen würden.
Nee, die unterscheiden tatsächlich Collins Glas und halber Glas und machen einen Ramos Fizz zum Beispiel, empfehlen sie ein Collins Glas.
Oh mein Gott, na gut.
Deshalb weiß ich gar nicht, wie alles reinpassen soll, also rein physikalisch.
Auf jeden Fall wahrscheinlich auch auf Eis, oder?
Ja, natürlich. Ramos Fizz natürlich. Ah nein, wo? Korrigiere.
Nein.
Ramos Fizz, straight up, without
ice. Sehr gut, geliebte IBA, sehr schön.
Sehr gut.
Egal, ich will jetzt gar nicht, lass uns hier die IBA reden, sonst kriege ich ja noch böse Zuschriften. Bin ich gar nicht. Alles toll.
Ja.
Super Berufsverein. Auf jeden Fall.
Everything is awesome.
Genau. gut. Das ist der Teil, den wir vielleicht rausschneiden.
Egal.
Zurück zum Film. Und jetzt haben wir diesen pritzelnden Sour, der ein anständiger Fizz ist. Und jetzt gibt es einen großen Unterschied, das wäre der Collins. Und ein Collins ist sozusagen ähnliche Zutaten, eigentlich die gleichen Zutaten wie ein Fizz. Und das, was sich da eigentlich nur ändert, ist meiner Meinung nach die massive Zugabe von Soda. Da findet man nämlich ein Collins-Glas und in, das ist halt immer noch mal so 10 cl mehr. Und in alten Barbüchern war das Collins-Glas immer so, dass man nannte das das größte Glas in der klassischen Bar. Das hatte immer so an die 30 oder drüber Zentiliter. Und das, da gibt man Eis rein. Und der zweite Unterschied zu diesen vorigen beiden Getränkengruppen, also der Unterschied vom Collins zum Fizz, ist einmal viel mehr Soda. Das soll wirklich erfrischend, limonadehaltiger Geschmack sein.
Da kann man auch ruhig ein bisschen länger dran trinken dann.
Und genau. Und man bereitet das im Glas zu. Man gibt alles, gießt das über das Eis. Man muss das jetzt, man kann aber auch shaken, wenn man das irgendwie intensiver macht. Aber dadurch wird es natürlich auch nochmal so ein bisschen, weil das Eis gibt dann was ab. Mhm. Man bereitet einen Collins typisch im Glas zu. Also wir wollen über den Fizz reden. Und der sollte, wie gesagt, fizzy sein und auf der Zunge tanzen. Und dafür bräuchte man Soda.
Kohlensäure, ja.
Kohlensäure, genau. Man kann das ja auch anders zum Fizzen bringen, aber in der Regel ist es Sodawasser.
Wie kann man das dann noch zum Fizzen bringen? Man
könnte Champagner nehmen, aber meist heißt es
Ach so, Fizz. Ja, das ist ja kein Fizz.
Ja, wir kommen gleich zu einem, der ist zum Beispiel mit
Champagner. Könnte es natürlich jetzt auf Diamond Fizzes und...
Kommen wir da
noch und, oder, naja, Diamond / Royal, wo man auch nicht schon Verwirrung stiften kann. Naja.
Ja.
Aber grundsätzlich Soda als, als Carbonationsquelle.
Genau. Und ich glaube, da haben wir schon mal in der Highball-Folge drüber gesprochen. Mhm. Was da wichtig wäre für mich, wäre zu sagen, gefühlt eher kleine Flaschen, weil das verliert halt
ein großes,
sei denn, man macht wirklich viel am Abend für die Hausparty, sonst eher lieber die kleinen Flaschen kaufen. Wichtig ist, dass der Filler auch schön kalt ist.
Ja.
Sonst, wir haben ja kein Eis im Glas, das ist ein großer Vorteil, weil wenn ich sonst warmes Soda auf Eis gebe, verliert es sehr schnell die Kohlensäure. Das haben wir ja gar nicht, aber gefühlt behält es besser die Kohlensäure bei sich, wenn es auch gut gekühlt ist.
Ja, und nicht nur gefühlt. Ne? Ist ja.
Es ist so, ja.
Tatsächlich.
Ja. Ja. Also, angedeutet.
Gefühlte Wahrheit.
Genau, gefühlte Wahrheit. Und was ich...
oder wahre Gefühle.
Oh mein Gott. Was auch mal ganz interessant zu beobachten ist, und den Fehler habe ich auch früher gemacht, aber, also A, weiß ich doch, man darf doch, ich würde sagen Fehler, und früher ist wirklich lange her. Und zwar sieht man das oft, dass, wie gesagt, dann wird es auch meist auf Eis gemacht, man bestellt einen Gin Fizz und dann sieht man da den Barkeeper hantieren und der macht dann diesen Drink und nimmt vielleicht auch noch so ein Glas mit Eis drin, was ja eigentlich technisch schon mal falsch wäre, dann gießt er das da rein und dann gibt der Sodawasser oben drauf.
Ja.
In der Regel halt zu viel, aber selbst wenn er jetzt nur, so ich sag mal, 3, 4, 5 cl nimmt, je nach Größe des Gesamtrestmixes, ist es, finde ich, so ein bisschen unpraktisch, das hinterher drauf zu geben. Viel mehr Sinn, ja, also wir machen so ein Lillion, entweder machen wir, der Shaker ist fertig, dann einige von unseren Kollegen geben das Soda auf das Eis, also in den Shaker. Ich würde das vielleicht nicht mal, weil mit dem Eis, wie gesagt, da verliert sich ein bisschen Kohlensäure. Der klassische, für mich der beste Weg ist, ich gebe das Sodawasser in das fertige Glas. Das hat ja kein Eis. Ich gebe es unten rein, erst das Soda und gebe dann die Mischung drauf. Ja. Die vermischt sich dann automatisch durch das Eingießen. Und dann habe ich im ganzen Getränk schön gleichmäßig verteilt die Kohlensäure.
Ich will auch vermeiden, dass ich es mir was umgieße.
Genau, weil wenn ich es nur oben drauf gieße, muss ich es nochmal umrühren oder schmeckt oben dünner als unten.
Ja.
Ich will ja eigentlich vermeiden, ich will ja so viel Kohlensäure wie möglich in dem Getränk lassen für den perfekten Fizz.
Und es soll aber trotzdem auch schön gleichmäßig verteilt sein.
Genau.
Und da ist es ja sinnvoll, dass also den Schwung aus dem Ausgießen plus die Kohlensäure, die schon drin ist, bietet sich an.
Es gibt eine, beim Silver Gin Fizz, da kommen wir gleich zu. Da könnte man aber, eigentlich würde ich immer sagen, ich gebe das Soda vorher ins Glas, gebe den kalt geshakten Sour sozusagen da drauf und hab dann einen Fizz.
Jetzt bin ich aber mit Silver Gin Fizz schon gespannt, was da jetzt Unterschied ist. Ich meine, geht
wahrscheinlich ums Eiweiß, so, ne? Wie das dann aufgeht. Genau. Es gibt klassisch, gab es früher, also habe ich das in der Berufsschule und es gibt so ein paar Bücher, wobei man, wenn man dann nachguckt, das für Golden und Royal nicht so ganz stimmt.
Mhm.
Aber bei Silver stimmt es eigentlich immer. Es gab früher die Unterscheidung, dass man gesagt hat, es gibt einen Gin Fizz. Das Rezept haben wir besprochen. Gin, Zitrone, Zucker, Soda. Mhm. Dann gibt es einen Silver Gin Fizz, das ist das gleiche, nur mit einem ganzen Eiweiß oder mit Eiweiß. Dann gibt's einen Golden Gin Fizz, der enthält dann ein Eigelb statt das Eiweiß. Und dann gibt's einen sogenannten Royal Gin Fizz, der enthält dann ein ganzes Ei.
Ja.
Wie gesagt, da gibt's unterschiedliche Meinungen. Das will ich jetzt nicht als manifestiert dahinhalten, weil bei einigen ist ja wieder mit Royal, mit Champagner. Und es gibt verschiedene.
Ja.
Aber bei Silver ist eindeutig klar. Silver heißt eigentlich immer, ich gebe Eiweiß dazu.
Mhm.
Und wie gesagt, Silver Gin Fizz ist bei uns also wird extrem viel verkauft. Mhm. Und wenn wir so früher, so ein typisches Rezept bei uns war 60 Milliliter starker Gin, also irgendwas, was ein bisschen mehr Charakter hat und damit auch Alkohol.
Was heißt
Tanker, Charakter? Also 47, also was
okay, nicht, aber viel, also nicht so auf Tom oder so, sondern...
Nee, jetzt erstmal ganz, also man, das sind dann Spielarten, auch interessant auf jeden Fall. Geneva und Tom sind ganz andere Geschmacksrichtungen. Aber erstmal so typischen London Dry, viel Wacholder, klassische Machart. Dann, wie gesagt, wenn es eher so ein bisschen Limo, dann nimmt man 3 cl Zitrone oder 30 Milliliter und 20, wir haben diesen flüssigen Läuterzucker, wir nehmen dann 20 Milliliter Zucker. Oder man macht 25 auf 15, das ist so ein bisschen, hat man
ja, aber so Alkohol, grob 3:2 Verhältnis.
6:3:2 oder 6:2,5, 1,5 ist so grob die Mischung, die wir ursprünglich für einen Sour und dann auch für einen Fizz und darauf dann vielleicht so 3-4 cl Sodawasser.
Ja, das ist so eine halbe Flasche. Ne? So
nee, das ist eine fünfte Flasche.
Fünfte Flasche? Das ist nicht die, achso, nee, Quatsch, das.
Fendiments werden die.
Fendiments sind die kleinen, richtig.
Ja. Also die normalen Sodaflaschen haben 200 Milliliter.
Also 20 cl, ja.
Ja, ich kann mal, also.
Nee, nee, ja.
Springt da lustig hin und her
zu cl, ja.
Milliliter, wie auch immer.
Und dann kommt der Unzen um die Ecke.
Genau, dann nochmal Unzen. Genau, das wäre so eine typische Mischung bei uns. Und dann wird es erstmal interessant, also dann, damit macht man, und dann gibt man das Eiweiß dazu.
Ja.
Und was jetzt interessant ist, ist zum einen eine Arbeitstechnik, die nennt man Dry Shake.
Ja.
Und ehrlich gestanden, ich weiß nicht warum. Also das hat irgendwann mal so seinen Namen bekommen und dann las man das in ganz vielen Fachmagazinen und in allen neuen Barbüchern, den Dry Shake. Und ich finde, er wird immer falsch gemacht. Ich will gar nicht sagen, dass er falsch macht, aber was, da gab es verschiedene Techniken seinerzeit. Es geht darum, wenn ich das Eiweiß habe, möchte ich natürlich, Eiweiß hat meiner Meinung nach zwei Hauptgründe, oder es gibt zwei Gründe, warum ich das in den Drink gebe. Textur. Es macht Textur, es macht es so fluffy, schaumig und es bindet die Säure noch ein bisschen. Also es macht noch so, es puffert so ein bisschen.
Ja.
Ein Nachteil ist so ein bisschen, je nachdem wie anfällig man für den Geruch von Eiweiß ist, eigentlich gilt es als geschmacksneutral und auch geruchsneutral, aber es gibt so eine gewisse, also nicht gewisse Kategorie, aber es gibt einen Teil der Menschheit, kann das riechen und die nennt das dann so ein nasser Hund. Einige Leute können das nicht so gut riechen, wenn das...
Ja, es riecht ein bisschen faulig auch.
Ne? Genau. Wer da so sehr fein ist in der Nase, deswegen sollte man eigentlich immer, wenn man einen Eiweißdrink macht, nochmal eine Zeste drauf sprühen. Mhm. Das nimmt diesen nasser Hundgeruch oder Eiweißfauligkeit. Das nehmen wir. Wir haben jetzt also dieses Eiweiß da drin und die ursprüngliche Idee war natürlich, den Drink, ob der Zugabe des Eiweißes, möglichst schaumig zu machen.
Mhm.
Und dann kam irgendwann dieser Dry Shake auf.
Warum heißt der Dry Shake?
Genau, der besagte, jetzt muss ich sogar richtig hinkriegen, genau, man nimmt alle Zutaten, gibt die, also bis auf Soda, gibt die in den Shaker, ohne Eis und schüttelt das trocken, also ohne Eis.
Dry, okay,
man schüttelt das, dadurch wird es schaumig, dann gibt man das Eis dazu und macht es kalt.
Okay.
Das ist in fast allen Büchern oder was ich so gefunden habe, seinerzeit vor 7-8 Jahren, als das losging mit, wir wollen mal anständige Barkeeper sein und wie hat man das früher gemacht, hat man das mal Dry Shake genannt. Ich habe mich mal ein bisschen gewundert, weil es macht keinen Sinn, das so rumzumachen. Wir machen das mal andersrum und dann gucken manchmal so ein paar Kollegen und sagen, hey, wieso macht ihr das denn verkehrt rum? Oder, naja, verkehrt, also ich will da gar nicht, ich will auch gar nicht sagen, dass ihr das falsch macht. Wir machen es umgekehrt, das heißt, wir nehmen alle Zutaten mit Eis, shaken die richtig kalt und dann nehmen wir einen Julep Strainer, also einen Strainer, der nicht dieses feine Netz drumherum hat wie der Hawthorne Strainer.
Also um das Eis zurückzuhalten.
Um das Eis zurückzuhalten. Wenn dann
aber nicht so den Schaum zerstören.
Wenn dann nochmal so ein Chip kleiner mit reinkommt, ist das eh egal. Wir gießen das sozusagen danach, wenn es kalt ist, um und dann machen wir es schaumig. Weil der große Vorteil, den wir jetzt haben,
dass die Textur besser wird.
Die Textur, weil es macht überhaupt keinen Sinn, weil wenn ich das Eis noch muss ich strainen, dann strain ich den Schaum, den ich vorher mühevoll aufgebaut habe, bleibt der Großteil im Strainer hängen. Wie auch immer. Aber ich weiß nur, dass es für mich dadurch deutlich besseren Schaum gibt.
Also
dass
der
Schaum. Und ich verstehe nicht, warum in allen, in den meisten Fachliteratur dieser sogenannte Dry Shake so rumgemacht wird. Er gibt für mich keinen Sinn. Also wir, auf jeden Fall, wenn man bei uns einen Silver Gin Fizz bestellt oder Ramos oder alles, was schaumen soll, Whisky Sour mit, also Boston mit Eiweiß, wie auch immer, dann machen wir das so, wir nehmen Eis, alle Zutaten, shaken das kalt. Julep Strainer, kein Hawthorne Strainer, gießen das in einen zweiten Shaker, unter Teil, wie auch immer, und fangen das nochmal an zu shaken, dann machen wir es schaumig.
Genau, erst kalt, dann schaumig, und dann musst du auch nicht mehr rausstrainen.
Und da kann man zum Beispiel, es gibt ja immer so das große No-Go, dass man sagt, kein Sodawasser in den Shaker, weil sonst explodiert, also, öffnet sich der Shake.
Ja.
Das kommt natürlich, also so ein bisschen kann man da schon reingeben. Man
klar.
Kann, also man kann zum Beispiel so ein bisschen Mohn, so ein Spritzer Soda da reinmachen, damit es noch schaumiger.
Das ist ja, also wir hatten vorhin im Vorgespräch kurz über flüssig Stickstoff geredet. Das ist, glaube ich, ein ähnliches Prinzip. Du gibst zum etwas, ganz unter Druck steht oder was halt flüssig ist oder irgendwie halt Druck hat und sich das da durch Shaken oder durch Energiezugabe, durch Kochen, was auch immer, entfaltet und entsprechend viel mehr Volumen gibt. Und dann kriegst du natürlich noch viel geileren Schaum.
Weil was jetzt passiert...
Würdest du das Soda dann beim ersten Shake zugeben oder erst beim zweiten?
Beim zweiten.
Genau, also erst
kalt shaken. Wenn ich Schaum mache.
Genau.
Kalt ist
dann
es dann.
Ein kleines bisschen Soda.
Dann man kann das so ein Dash, also so ein kleiner, so aus der Flasche.
Ja.
Und dann schäumt es meiner Meinung nach extrem gut, in der Regel besser. Und dann, weil es macht ja keinen Sinn, dann habe ich nämlich Folgendes, jetzt ist das Getränk fertig, in Anführungsstrichen.
Ja.
Ich muss auch nicht mehr strain. Es ist einfach nur schaumiger Drink und den gebe ich vorsichtig ins Glas. Jetzt kann ich, wie gesagt, den Rest vom Soda nochmal so unten ins Glas geben und gieße schön auf. Und dann sollte, man muss dazu wissen, oft macht es Sinn, wenn man das ganz, wenn man eine ganz große Schaumkrone haben will, muss man ein bisschen Geduld haben, lässt man kurz, also es kommt ins Glas, man sieht schon, es hat eine Schaumigkeit, es hat auch eine schöne Kappe, dann gießt man ein, dass es so ein bisschen rauskommt aus dem Glas, man hat eben ein Auge dafür, wenn es zu viel ist, dann wird es runterfallen. Und dann muss man manchmal noch ein bisschen warten, dann kommt auch irgendwie viel noch im Shaker ist, in der Regel sollte ja ziemlich leer sein. Und da zum Beispiel, wenn man nur noch so ein Mini-Rest im Shaker hat und man gibt noch so einen Spritzer Soda dazu und schüttelt diesen leeren, das wird, dann kriegt man nochmal so eine richtige Ladung
Schaum daher.
Genau, also nochmal, wenn man nochmal so ein bisschen mogeln will, weil man nicht genug Zutaten, also nicht, wenn man noch ein bisschen mehr Schaum braucht.
Machen ja Baristas auch, ist ja nicht unbedingt mogeln, genau. Also wenn du halt eine große Schaumkrone willst.
So finde ich, macht man eine sehr, sehr gute Schaumkrone. Und ich verstehe halt, ich habe nicht so ganz verstanden, ich habe das nicht erschlossen, warum das andersrum fast überall gelehrt und genannt wird. Ich weiß nicht warum, vielleicht müssen wir das Kind neu nennen hier, den Löwenschäkel, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal woanders, das machen wir nicht allein so.
Ja.
Aber so wir haben da auch nicht die Weißer mit Löffeln gefressen, aber in der Summe sieht man es immer andersrum, was mich so ein bisschen irritiert.
Ich habe jetzt auch gerade nochmal geschaut und alle Beschreibungen, die ich gesehen habe, sind halt auch genau so rum, dass sie sagen erst, also andersrum. Sie sagen erst ohne Eis shaken, dann mit Eis,
also, dann halt shaken,
dann strainen.
Total bekloppt.
Und ich finde, wenn man das liest, muss man auch sagen,
ein paar Mal, da gab es so auch super affig, Entschuldigung, aber das finde ich leider echt, ich meine, es funktioniert, aber ich finde es so bekloppt, wenn man so macht. Da haben dann Leute diesen Haarshorn-Strainer, diese Spindel, diese Spirale vom Strainer abgenommen und geben das mit in den Shaker bei dem Dry Shake.
Hä?
Man hat alles.
Das verhindert doch das Eiweiß.
Das macht es schon schäumig. Wenn ich in der Küche so Schneebesen.
Ach so, ja,
oder
so
ohne Eis.
Milchschäumer.
Genau. Das wird dadurch schon schäumiger, aber das ist, also dann habe ich da vorne was Gas, dann muss ich das sozusagen entweder
mit der
Zange irgendwie, das sieht dann so ein bisschen unästhetisch aus. Und dann gebe ich wieder Eis dazu und dann durch den Strainer, das macht ja alles keinen Sinn. Also meiner Meinung nach weniger Sinn als, egal. Auf jeden Fall so machen wir einen extrem schaumigen Silver Gin Fizz. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo es interessant wird. Das Rezept, und ich finde, das ist ein, also Gin Fizz ist ein super Benchmark-Drink für eine Bar. Wenn man, glaube ich, so ein bisschen gucken will, verstehen die das, machen die das gut.
Ja.
Da kann man schon, obwohl das so simpel ist, finde ich eine Menge sehen, ob die das toll
machen. Das haben wir jetzt schon von einigen Drinks gesagt, ne?
Ja, stimmt, wir haben Benchmark. Wir können aber mit dem Benchmark-Drink da. Ist auch egal. Silver Gin Fizz vielleicht ein bisschen mehr, ob der Schaum gelingt, ist dann so ein, wie gesagt, das Auge trinkt mit, aber natürlich geht es am Ende des Tages um das Trinkerlebnis und das soll dann im Mund auch so ein bisschen so eine Konsistenz von Schaumigkeit haben. Und jetzt wird's interessant, ich finde richtig interessant wird's bei Gin Fizz, wenn ich anfange, die Rezeptur zu verändern. Und die Machart ist eigentlich immer die gleiche, mehr Alkohol, weniger Säure, ich muss die Verhältnismäßigkeit ändern.
Ja.
Und wir haben so in der Regel bei Silver Gin Fizz, das kommt ein bisschen auf den Gin an, den wir nehmen, da landen wir dann manchmal bei 70 bis 80 Milliliter Gin und dann haben wir noch ein bisschen weniger Zitrone, so 20 auf 15 oder 20 auf so knapp 15, nicht ganz, Zucker.
Aber es schmeckt nicht so stark. Ist das auch wegen dem Eiweiß?
Vielleicht, weiß nicht, Gin ist allgemein ja eher so ein leichte, ist ja nicht ganz so wie dunkle Spirituosen. Aber wenn ich jetzt Gin nehme, wie ich finde zum Beispiel ganz interessant, den Amato Gin aus Wiesbaden von einem geschätzten Kollegen, Da kommen die Kräuternoten extrem durch. Das wird dann schon sehr kräutig und sehr, das hat nicht mehr sehr viel mit typischem Gin oder Gin Fizz zu tun, weil der Gin selber ja schon sehr floral und kräutrig ist. Aber es kann durchaus, also in der Regel, die meisten Gäste finden das extrem gelungen.
Also den auch als Silber dann?
Genau, aber mit diesem, und dann erstmal als Silber probieren und dann die Verhältnismäßigkeit ändern.
Ja.
Drink 2, dann Gin nach oben, Rest nach unten. Man kann in der Regel, finde ich, also je nachdem, welche Handelsklasse Ei ich benehme, XL, L, M, ich weiß nicht, was es gibt, S, XS.
Ja.
Also ich bin immer so, meine Erfahrung ist, also ein Eiweiß reicht in der Regel auch für zwei Drinks, wenn ich das im gleichen Shaker zum, also man kann auch zwei Fizz-Drinks mit einem, darf man auch, je nachdem Größe der Shakers und so weiter. Muss dann nur ein bisschen beim Einschenken gerecht bleiben, weil es gibt so einen Teil, wo erst der ganze Schaum kommt,
ja,
also die Flüssigkeit, wenn man da nicht aufpasst, ein Glas nur Schaum, ist auch nur Flüssigkeit.
Also man muss quasi in vier Teilen shaken, erst so ein Teil vom Schaum, dann den Rest.
Einschenken, genau, immer so ein bisschen hin und her.
Hin und her.
Du weißt ja, cool, dass man immer ein einziges davon macht, aber in dem Fall müsste man nicht machen.
Weiß, man muss die Coolness ja auch hinter die Qualität zurückstellen.
Absolut richtig. Schön, aber, dass ich daran erinnert wurde.
Überhaupt hier Ei, es gibt ja jetzt viele, die da lieber so Eipulver nutzen oder Trockenei.
Ganz schlimm. Es ist sehr lustig, ich habe das jetzt leider, wo wir drüber sprechen, es gibt, wenn man das googelt, weil ich hatte da mal vor längerer Zeit, das ist schon ein paar Jahre her, große Diskussion über dieses Ei.
Ja.
Und man kommt dann ja immer an den F&B-Manager im Hotel, also es gibt natürlich so die kleinen Bars, die Inhaber geführt sind, wo der Inhaber selber noch Alkoholiker, Barkeeper ist und damit mixt und mischt und nervt. Und da kann auch mal ein Ei rein, das stört keinen.
Ja.
Und dann kommen wir in die großen Hotelketten oder wie auch immer.
Wofür steht F&B?
Food and Beverage. Also den Mann, der sozusagen
nicht das Freshness gesamte, and Bureaucracy.
Nein, nein, das ist der Mann, der den gesamten Essen- und Trinkenbereich überwacht. Und dieser Mann sagt dann, nee, frische Eier nirgends, ne? Das wegen der Haftung und so, das geht nicht.
Ja.
Also wenn da irgendwas, können wir gar nicht machen. Also wenn, dann bitte dieses aus dem Tetrapack das Ei klar.
Ja.
Also sprich sterilisiertes Eiweiß. Das Lustige ist, es gibt eine Menge wissenschaftliche oder ein paar Untersuchungen dazu, dass da drin auch Salmonellen sind.
Naja. Ist ja eine prima Nährkultur.
Und vielen, und das, das Problem ist,
dass halt alle verarbeitet.
Also was, kurz mal um das Thema Salmonellen vielleicht auf der Welt zu schaffen, und ich bitte darum, hier von dem Wissenschaftler von uns beiden, oder Halbwissenschaftler, wie auch immer, im Praktikum, nee, was war das in der Ausbildung, auf jeden Fall verbessert zu werden, weil ich dann nicht vielleicht die wichtige Rhetorik treffe. Aber grundsätzlich ist ja so, viele Eier enthalten Salmonellen, also einmal auf der Schale.
Vor allem auf der Schale.
Auf der Schale, das passiert ja öfter, weil das ist ja irgendwas, hatte was mit dem After zu tun, oder ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Auf der Schale, das kommt ja nicht so selten vor, und dann kann das auch, wenn das lange liegt und unrein ist, sozusagen durch die Schale durch diffundieren ins Ei. Und dann gibt's einige Eier haben halt, wenn das Huhn, glaube ich, krank ist, also auch innen drin schon, ich bin mir jetzt nicht sicher, da will
also,
ich, ob es nur von außen kommt oder durch Riss oder wie auch immer, aber es, ursprünglich kommt es von außen. Ob sie sozusagen schon gelegt werden, mit weiß ich nicht. Und jetzt haben wir dieses Produkt Ei, das hat Salmonellen. Jetzt passiert halt Folgendes, da sind halt ein paar Millionen Salmonellen drin oder Milliarden, ich weiß nicht, aber das ist nicht schlimm. Problem ist, wenn wir dieses Ei auf eine Nährlösung geben und ihm Zeit und Temperatur und Nährstoff schenken und zu sagen, feier du doch mal hier deine Vermehrungsparty, wir kommen in 4 Stunden wieder.
Ja.
So, das heißt, ich mache eine Mascarpone-Creme, mache die in der Küche, die mit allen Zutaten, die um die 20 bis 40 Grad haben, und lasse die dann auch ungekühlt noch 4 Stunden ziehen.
Klingt nach einer hervorragenden Idee.
Genau, dann schwöre ich das auch aus diesem oft salmonellenverseuchten Industrie-Ei klar. Da sind halt nur geringere Mengen drin, aber das ist ja egal. Wenn ich eine kleine Menge Salmonellen habe oder ein paar Milliarden, das ist nicht schlimm. Ja. Die Menge tötet niemand.
Ja.
Aber wenn sie dann den Nährstoff hat und die Temperatur und die Zeit, das kann auch aus wenig ganz viel werden. Und jetzt ist natürlich das große Problem, dieses Tiramisu wird im Altenheim serviert. Mhm. Und da haust du echt nochmal richtig Leute weg. Das sind dann die Todesfälle von Salmonellen leider. Das will ich auch gar nicht beschönigen, das ist natürlich nicht so schön. Aber grundsätzlich, auch Salmonellen kontaminierte Eier sind in der Regel meiner Meinung nach nicht schlimm.
Das,
denn ich gebe das frische Ei, was noch vielleicht noch, wie gesagt, die kleine Milliarde, wo ich nochmal vielleicht, mein Magen würde einmal kurz so machen, aber jetzt gebe ich die auch noch auf 3cl Zitronensaft und hochprozentigen Alkohol. Also eine Nährlösung ist das klassisch gesehen nicht.
Das Interessante ist ja,
und sie wird ja, und das wird kalt gemacht und dann verzehrt.
Ja. Das Interessante ist ja, dass dieses industrielle Eiklar, da werden die Eier in großem Stil verarbeitet. Und Salmonellen sind vor allem eben auf der Eierschale ganz, ganz selten.
Ich weiß nicht, ob es drin ist, aber Eierschale weiß ich
nicht. Selten, aber normal ist die Eierschale ist halt eine Barriere. Also ne, das Salmonellen hat Darmbakterien da und die sind auf der Eierschale drauf. Und wenn man halt die Eier wäscht oder dann nicht groß rumhantiert, dann ist das erstmal kein Problem. Wenn die jetzt aber so groß verarbeitet werden, dann kommt natürlich auch ein Teil von den Eiern, die schon vielleicht schon ein bisschen kaputt sind, ein bisschen älter sind oder die, wo einfach ein Teil der Eierschale mit reinkommt, da hast du Salmonellen da drin. Ja. Und normalerweise würde Eiklar Salmonellenwachstum hindern, weil da irgendwelche Proteine drin sind, keine Ahnung, irgendwie verschiedene. Und in dem Moment, wo das dann aber pasteurisiert wird oder hoch erhitzt wird oder so, gehen diese Proteine verloren und dann können sich Salmonellen erst richtig gut vermehren. Deshalb sind diese frischen Eier eigentlich wahrscheinlich 1000-mal sicherer als dieses Tetrapack-Eiklar.
Ohne chemische Zusätze.
Ja.
Ja, also liebe Bartender und sehr geschätzte F&B-Manager, habt Eier. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich bitte dazu, Eier zu haben, damit man sie auch nimmt, weil das andere ist, klar, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, wenn dann irgendwie in einem großen Hotel das gar nicht anders geht, weil dann ist die Kette so, dann ist
man das halt so. Man muss halt risikobewusst sein, aber ich habe den...
Es gibt heute, wo das
gerade in Deutschland super empfindlich, was Eier angeht.
Ja,
dass sie auch im ersten Tag in den Kühlschrank packen und so Eier können irgendwie fast 2 Wochen oder so. Oder drei Wochen.
Selbst wenn das vor Salmonellen schreit, das stört nicht, das reicht nicht. Das muss auf Nährboden und Zeit und Temperatur und dann können wir mal drüber reden, ob wir da irgendwie was merken nach.
Genau, da kommt dann nämlich dazu, was du sagtest, das kommt in ein saures Milieu, was sowieso nach ein paar Minuten Salmonellen abtötet, in ein alkoholisches Milieu und dann geht es durch den Mund rein.
Ja.
Also wenn jemand ein okayes, intaktes Immunsystem hat, kann man nicht alles im Mund.
Wie gesagt, wahrscheinlich, wenn es da Verdauungsprobleme liegt, das eher an der Menge des zugenommenen Alkohols. Aber wie gesagt, die meisten Eier haben ja auch keine großen Mengen Salmonellen oder wie auch immer. Man legt da natürlich Wert auf die Einhaltung der Kühlkette und was alles. Das ist ja alles gegeben, klar.
Und Salmonellen sind aber auch eine anzeigepflichtige Krankheit.
Genau. Wenn das ist aber alles in Ordnung so, und ich will das überhaupt nicht verbagatellisieren. Es geht schon darum, dass man seine Hygienestandards hält und auch sonst und dass das alles seine Ordnung hat. Aber man muss nicht durchdrehen und sagen, rohe Eier sind schlimm, das stimmt nicht. Da muss man ein bisschen erwachsen reagieren und nicht irgendwie nicht nach EU-Norm reagieren, sondern...
Also schön frische Eier nehmen, die nicht waschen, nicht irgendwie kaputt machen.
Nee, man soll die nicht waschen, weil dann wird die
Schale transparent. Genau.
Dann geht das schneller.
Ja.
Also das nicht, bitte nicht...
nicht waschen. Ja.
Nicht nochmal... Die haben die richtig sauber gemacht.
Ja. Mit Spüli.
Genau. So, jetzt haben wir also diesen Silver Gin Fizz mit dem natürlich frischen Bio-Ei und haben jetzt verstanden, dass der Dry Shake irgendwie, wie er in vielen Literaturen erwähnt wird, dass wir den mal so sein lassen und das lieber nach gesundem Menschenverstand machen, andersrum. Und dann haben wir also ein tolles Ergebnis und bekommen diese Schaumkrone. Wenn wir jetzt noch dann das richtige Glas dazu haben, was nicht so weit auseinanderläuft.
Ja.
Und dann, wie gesagt, man kann noch mit so ein bisschen Soda nachjustieren, man kann diese Schaumkrone, man kann die ganz schön wachsen lassen über das Glas, über den Glasrand hinaus. Das hat auch irgendwann einen Hinguckeffekt. Man kann noch mal so mit so einem Warndöpfchen so in die Krone so einen kleinen Datscher machen und dann lässt man noch mal so Soda reinlaufen in die Mitte, so reinfallen, dann muss man aufpassen, weil dann schäumt es schnell über. Das ist ganz lustig.
Das Ei wird fest durch den Alkohol und die Säure, ne?
Keine Ahnung.
Das ist dann quasi
wie es gibt auch, je nachdem, wenn man, ich kann das gar nicht so beschreiben, was das liegt, also wenn man falsch den zweiten Shake so ein bisschen irgendwie dumm macht, ich weiß gar nicht warum, aber man kann das auch so machen, dass das nicht so richtig schäumt. Das kriegt man auch hin. Wenn man vielleicht auch am Ei liegt, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, es gibt auch Momente, wo das, wenn man das hört man schon, wenn man das checkt, man merkt, wie sich das verändert.
Ja, um die Textur zu kriegen, musst du das Ei ja quasi kochen, also so die Proteine so zerlegen, wie es vom Kochen geschieht. Und das geschieht, glaube ich, beim Silver Fizz durch den Alkohol und den Zucker oder die Säure oder vielleicht sogar beides. Die hat die Eiproteine so zerlegen, dann dass es dann fest wird. Also vorher ist es ja klar und flüssig, danach ist es weiß und fest. Da ist ja was mit geschehen. Und das ist nicht nur rein durch Shaken, sondern da steht auch wirklich chemisch was auf. Also eine Reaktion. Okay.
Aber wir müssen jetzt noch über ein, unabhängig vom Ei.
Richtig, wir sollen uns gar nicht so an Eiern festfressen.
Egal, ich krieg die Bilder nicht aus dem Kopf. Wir müssen uns über ein Stilelement unterhalten, was jedem Gin Fizz innewohnt und auch ein Silver Gin Fizz noch kronenhafter macht als vielleicht ohne. Und zwar wäre das der Soda-Siphon.
Ah.
Ich meine, jeder Schwarz-Weiß, den wir kennen, The Tin Man, alles was seriös ums Trinken geht, Da wird mit Soda-Flaschen um sich geschossen und irgendwie der Barkeeper bespritzt oder die Blondine oder was ich was. Und Soda-Siphons gehören eigentlich in eine Bar. Und dazu kann ich gestehen, wir hatten früher im Le Lion immer zwei Soda-Siphons auf der Bar, gekühlt stehen im Eisbecken. Und das ist heute nicht mehr so, wobei ich da dran bin, das zu ändern wieder.
Ich erinnere mich da an so Blogposts aus, ich glaube, Bittersblog, wo ich als großer Freund von Soda-Siphons...
Es gibt ja einmal, kann man mit dem Soda-Siphon in der Regel das Wasser noch ein bisschen mehr unter Druck setzen als oft in der Flasche. Das komme ich gleich zu. Nicht,
das ist
nicht,
fly
nicht für alle. Und dann, mir geht es eigentlich viel mehr um diese Optik. Ja. Also ich gehe ja in eine Bar, um irgendwie was zu sehen, was ich
irgendwie... Das ist halt schon sehr 20er, ne?
Und jetzt ist es so, wir hatten seinerzeit im Le Lion drei oder vier Soda-Siphons, als wir aufgemacht haben. Und die waren auch alle gut. Ich glaube, drei waren es. Vier? Egal. Auf jeden Fall zwei standen immer oben, waren gekühlt. Das Wasser sollte auch darin kalt sein.
Ja.
Das Problem ist, wenn der Betrieb irgendwann zu groß wird und ich das Soda-Wasser aller Minuten nachmache und einfach dann, wie gesagt, wenn es nicht richtig kalt ist, finde ich es
gut.
Dann, egal. Auf jeden Fall sollte gut durchgekühlt sein, schön dann die Kohlensäure binden und dann habe ich ein richtig pritzelndes Wasser. Und dann sind diese Siphons oft oben. Da gab es so eine Sollbruchstelle am Verschluss. Da war so eine Dichtung, die haben mit der Zeit dann sich verabschiedet und war nicht mehr dicht. Dieser Hersteller, seinerzeit in der Tschechei, war aber irgendwann pleite, wie auch immer. Es gab ihn nicht mehr. Dann haben wir über APS hier in Hamburg, aber auch andere natürlich angefragt, wir brauchen Soda-Siphons hier, jetzt einer schon kaputt, wir haben nur noch zwei oder wer auch immer jetzt schön, wenn wir hier nachkommen. Wir brauchen die schönen, die mit.
Ja.
Dann gab es diverse, ich glaube, ich hatte zeitlang wirklich 12 oder 20 Soda-Siphons in der Bar im Keller überall rumliegen, die meistens nicht bezahlt wurden, weil sie immer reklamiert wurden, aber dann haben wir sie, behalte geschenkt, neue, einige haben wir trotzdem bezahlt.
Weil,
und so ein Ding kostet immer 70 bis 100 Euro oder 120, je nachdem, wer es gemacht hat.
Ja.
Und sie haben alle nicht mehr gehalten. Dann gab es viele Nachbauten aus China. Wie auch mal,
also das gleiche Problem mit
der Dichtung? Und dann wird aber, das, wie gesagt, die ersten waren gut.
Ja.
Die haben auch dicht gehalten. Die hatten nur oben so, da war so ein Ding, das war aus Plastik und das ist irgendwann gebrochen. Das hatte, wir haben die auch oft benutzt. Ich sag mal so nach ein, zwei Jahren, irgendwann waren die kaputt. Das war okay. Jetzt gab es nur diese Ersatzteile nicht mehr bei der Hersteller.
Menschen mit 3D-Druckern.
Wie auch immer. Das ist mir egal. Also jetzt ist es eh zu spät. Dann kam die Flut aus, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal vorsichtig, aus dem asiatischen Raum. Wobei das stimmt nicht ganz, da kommt jetzt auch einer, der ganz gut ist, aber da kam halt eine Menge billiger Ramsch.
Ja.
Der sah zwar vielleicht ganz nett aus, aber das war eigentlich Kinderspielzeug. Das hat zwar auch gekostet wie richtige, aber sie haben nicht funktioniert, weil die haben immer nach drei Tagen oder nach zwei Tagen haben die schon so viel Druck verloren. Wir haben früher immer auf so eine 0,7 oder 1 Liter Füllung haben wir so 2 bis 3 Patronen, 3, dann konnten die richtig viel Druck abhalten.
Mhm.
Das ist wieder diese Summe. Da war richtig, wer das konnte, diese Funks, die das halten konnten, da war richtig Druck drauf.
Mhm.
Und
entweder das Material sind, ist das Edelstahl innen?
Der innen ist halt Glas und dann ist dieses Edelstahlnetz drumherum.
Ja.
Ja. Und die haben es alle nicht gehalten, die Kohlensäure. Und dann irgendwann sind wir dazu übergegangen, halt so aus der kleinen Flasche zu nehmen, weil wir Probleme hatten, dass die Qualität ist.
Ja, du bist auch konsistent dann.
Diese ganzen China-Nachbauten, ich weiß nicht, ob China war, aber diese ganzen aus dem Bereich, die hatten einen Kunststoffgeruch, der auch aus den Geschmack, das konnte man sogar im Wasser riechen.
Ah, wahrscheinlich auch Weichmacher und so kam
drin. Ich weiß nicht was, aber ich konnte das fühlen wieder nicht. Also haben wir irgendwann leider diese Siphons aufgegeben. Und jetzt, liebe Bildungstrinker, dies ist kein Sponsor unseres Podcasts, aber ich möchte ihn nennen, die Soda-Manufaktur.
Ja,
wir haben nämlich tatsächlich eine Weihnachtskarte geschickt, weil ich hier immer so ein bisschen Kontakt mit dem ich suche. Guck mal, wo sie sind. Ist es München oder drumherum? Also früher war es München.
Ja, warte.
Die sitzen irgendwo im Süden. Man muss googeln, Soda-Manufaktur. Und da gibt es, genau, kannst du mal auf die Seite gucken, München?
München.
Da gibt es zwei Dinge, die sehr zu empfehlen sind. Zum einen, das ist sozusagen, damit haben die angefangen, die kaufen alte Soda-Siphons weltweit auf. Und haben ein System, auch was, das Problem ist ja an vielen alten, die sind nicht mehr dicht und es gibt die Kartuschen nicht mehr.
Ja.
Und die haben eine Kartusche wiederbelebt, die eigentlich auf fast alle passt und bauen dann den Verschluss um und erneuern alle, da gibt es ein, zwei schöne Videos auf der Webseite, wo man sehen kann, wie die per Handarbeit diese Dinge aufarbeiten, das Glas teilweise erneuern, die Dichtung erneuern, ausfräsen, neue einziehen und so weiter. Also die nehmen tolle, alte Soda-Siphons, und arbeiten die auf. Das ist dann am Ende des Tages nicht ganz billig, weil sowas kostet zwischen 2, 3, 4, 500 Euro.
Mhm.
Das ist aber unglaublich schön und es ist unglaublich gut, weil es hält die Kohlensäure. Und wer also irgendwas auf sich hält und zu Hause mal einen richtig breiten Strahl spritzen möchte, nämlich mit einem Solarsiphon, dem sei empfohlen, da muss man gelegentlich, oder man fragt die Jungs, schickt eine E-Mail und sagt mal Bescheid, wenn es was in der Preisklasse gibt, weil das schwankt natürlich ein bisschen, weil die unterschiedlich klar finden.
Machen die nur Restoration? Also
nee. Das ist was auch jetzt haben die, nämlich, die haben nämlich, und deswegen bin ich überlegen, ob ich da sind, gerade überlegen, wie wir das wieder einbauen. So, jetzt gehen wir auf die Our Siphons hier wieder einmal.
Ja, 3.500 Euro, Paris 1920.
Okay, ja, das sind natürlich irgendwelche Artikel 750, 750. Okay, sie werden noch ein bisschen teurer. Vielleicht 250, hier geht doch noch. Ach nee, das ist aber der, über den ich reden will.
Ja.
Und es gibt jetzt ein Modell, hier gibt es welche für 600 Euro. Okay, vergessen Sie das mit 300 Euro. Vergesst ihr das mit 300 Euro, das ist ein bisschen teurer, 500, die guten alten.
Der Tokyo Soda-Siphon.
Aber es gibt den Tokyo Soda-Siphon. Der hat allerdings nicht dieses Stahlnetz. Der ist so ganz schlicht metallgelöst, ja, aber ist auch cool. Und der kann richtig Druck. Haben wir getestet, ist richtig gut. Da überlege ich jetzt mal, ich muss noch mal gucken, ich bräuchte ein paar mehr, ich muss mal gucken, wie wir es hier im Nöli auffangen und die Kühlflächen und so weiter, weil wir mittlerweile hier natürlich ganz guten Durchlauf haben. Aber das wird wahrscheinlich unser nächstes Mittel der Wahl.
Genau, deshalb habe ich eben gefragt, ob der Körper aus Stahl ist, weil dieser
der ist
Siphon ist komplett aus Stahl. Das heißt, ich kann natürlich auch viel mehr Druck aushalten. Also nichts gegen Glas, aber Stahl ist einfach bei gleicher... Gleicher Druck.
Ist jetzt vielleicht ein bisschen eingestaubt hier mal im Rohr, aber das ist Tokyo.
Ja.
Ich finde es trotzdem cool.
Ja, ja.
Und das ist ein Nachbau aus den 20er, ich glaube, es ist irgendwie 1930.
Quietsch, quietsch, quietsch.
Und richtig, und das Tolle ist, wenn man diese historischen Shaker kauft, man kriegt das in einer fantastischen Box mit einem kleinen Heftchen, wo erklärt wird, wann das Original gebaut wurde. Wie, also, man kauft Geschichte. Und vielleicht steht immer noch drin, welcher Bar er nicht braucht oder ich weiß es nicht. Aber diese alten sind richtig cool. Und wie gesagt, das Modell Tokio finde ich auch cool. Oben mit diesem konischen Abschluss.
Ja.
Also, ich habe viel ausprobiert. Alles Schrott. Nicht kaufen.
Okay.
Ich gebe Entwarnung, wenn ich einen zweiten finde. Oder bitte uns die Entwarnung schicken, wer auch ein Modell hat, auf das er schwört. Ich finde, sie taugen alle global nix. Global will ich sagen, aber zumindest das, was ich hier kriege. Außer die Produkte, wie gesagt, Tokio und die Remax von der Soda-Manufaktur. Und nein, die sind kein Sponsor, aber dann mögen sie. Und
ja, aber 250 Euro ist ja durchaus schwingend im Vergleich zu so einem Paris 1920er.
Ja, wie gesagt, mit 3,5, den kann ich noch nicht, aber
ja.
War auch, glaube ich, buntes Glas mit Remax.
Ja.
Genau. So, wir haben jetzt den Silver Gin Fizz durchgearbeitet und jetzt, wo wir jetzt müssen wir eben gucken, haben wir einmal darüber geredet, dass man die Verhältnismäßigkeiten ändern kann, was wir ja gemacht haben beim Gin, und dann sei sowas empfohlen wie der deutsche Amato Gin funktioniert toll. Ich finde das mit Blumen Gin, ganz schräger Gin mit diesem Pomelo Aromen, finde ich das so geändert toll, wo der Gin dominanter ist beim Silver Gin Fizz. Und ich finde das sehr toll mit einem Gin Martin Miller Westburn Springs. Das wird so ganz grasig und grün und das kriegt so Heuaromen. Und das kann man eigentlich, und wahrscheinlich auch mit Gin Mare, alles was so ein bisschen Kräutersachen hat, einfach mal die Verhältnismäßigkeiten ändern, dass der Gin wieder vorne ist. Ich finde, es gibt ganz tolle Ergebnisse. Ich wollte nämlich einmal über ein sehr altes Barbuch reden. Das ist von Harry Johnson, der New and Improved Bartenders Manual von 1882, die Ausgabe.
Ja.
Da drin wird ein sehr berühmter Whisky-Klassiker genannt. Das ist, also Whisky Fizz, und das ist der Morning Glory Fizz.
Ja.
Was daran interessant ist, das ist also, wenn man Morning Glory Fizz heute mixen will, ist es eigentlich immer ein Scotch Sour. Und, mit Eiweiß. Dann so oder was. Und was man dann noch macht, man gibt ein bisschen Absinth. Mhm. Wir machen ihn ins Glas, andere geben ein paar Tropfen. Man darf nicht zu viel nehmen, sozusagen in den Mix. Eigentlich ist, wie gesagt, dieser Silver Scotch Fizz mit Absinth, das ist ein Morning Glory Fizz. Das ist ein alter, berühmter Klassiker. Ja. Und man muss da sicherlich vielleicht nach seinem Scotch suchen, der einem passt. In der Regel sind diese ganzen Highland-Geschichten toll. Wir nehmen, machen, glaube ich, oft Monkey Shoulder, funktioniert gut. Wenn man da das Lafrak oder Eileen Malt nehmen würde, wird es wahrscheinlich ein bisschen spezieller werden, genau, im Geschmack, zum Beispiel Absinth noch. Das ist irgendwie sehr im medizinalen Bereich. Aber könnte auch klappen. Könnte das spannend sein, was ich toll finde an diesem Buch, ist das Rezept.
Von wann ist das Buch?
Irgendwo 1882.
1882.
Ja, und das heißt Combine in a Mixing Glass.
Ja.
One Egg White. 3/8 ounces of super fine sugar. 1 to 2 dashes of lemon juice and 2 to 3 dashes of lime juice. Stir to dissolve. Mhm. Also man nimmt ja dann Feinzucker und aber wir reden, das ist interessant, wenn man das Rezept ernsthaft liest. Wir reden über Dashes.
Ja, ja.
Wir reden über.
Das ist gar nicht so viel.
Das ist irgendwie ein Barlöffelchen. Also wenn wir da großzügig den Dash rechnen, ist das ein Barlöffel Zitrone und irgendwie ein bisschen mehr Limette oder weniger. So dass wir gerade diesen Zucker auflesen können.
Mhm.
Und dann kommen aber 2 Unzen Blended Scotch dazu, also 6 Zähne ungefähr. Und dann 2 bis 3 Dash Absinth. Und das zeigt so, dass
die ganze Säure ist vielleicht noch nicht.
Genau, diese ganzen Fizzes, wie wir auch Sauersäure machen, dass das oft so, wie gesagt, sehr viel Säure im Verhältnis zum Alkohol ist.
Wenn der Fokus eigentlich auf Alkohol und Fizz, also Alkohol
genau,
und
so ein
bisschen
genau.
Prickeln.
Und dann, wie gesagt, dann wird es geshaked und nachher mit einem Firme Seltzer, also da kommt dieses, sie haben es früher auch Seltzer genannt, dieses kohlensäurehaltige Wasser dazu. Und was ich nur interessant finde, das zeigt auch, dass das früher schon eigentlich so, oder dass das vielleicht sozusagen die Basis war, der Alkohol war deutlich dominant.
Mhm.
Und deswegen auch bei Gin und bei anderen Sachen ruhig damit rumspielen. Ich finde, das gibt oft tolle Ergebnisse. Sicherlich braucht man da so eine gewisse Affinität, aber das ist uns Bildungsträgern ja eigen. Wir mögen ja den Alkohol und wir wollen ihn ja auch schmecken. Wir wollen das nicht kaschieren, sondern lieber sozusagen einen anständigen Drink und dann zur Not ein Glas Wasser nebenher. Und das sei sehr empfohlen. Ich finde es toll, gerade bei Gin, aber auch bei anderen Sachen.
Ja, also wenn man sich dann den IBA Gin Fizz anschaut, dann hat man halt 4 cl Gin auf 12 cl Rest versteckt. Das ist ja irgendwie
spannend. Das ist liebe IBA, wir müssen da mal nach vorne gehen. So wie das im Fall. Wie gesagt, das mit dem der Morning Glory Fizz ist so einer der ersten mit Scotch. Wie gesagt, das war nicht immer nur Gin Fizz, ist auch schon ein altes Rezept. Es gab auch noch andere Sachen. Fizzes finden wir viele. Es gibt einen sehr interessanten Fizz. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ach ja, Albemarle, diese Entschuldigung. Das ist so ein bisschen unsere Geschichte hier im Le Lion Bonio.
Albemarle Collins kenne ich ja.
Ja, deswegen, die Geschichte erzähle ich jetzt kurz.
Ja.
Albemarle Collins ist, ich glaube, der zweitmeist verkaufte Drink hier in der Bar seit Jahren.
Ja, der große. Ich glaube, das haben wir jetzt auch schon von mehreren Drinks gesagt.
Nee. Nee, ich glaube, es sind immer Basil und Albemarle sind die beiden top.
Ja, okay, das ist
wunderbar. Das
klingt possibel.
Ja. Weil wer das Grüne gesehen hat, will das Rote
ja,
auch.
Ja.
Und zwar, als ich das Bornio eröffnet habe, 2005, muss ich gucken, ob es 2005 war. Nicht, dass ich hier dummes Zeug erzähle, das will man ja auch nicht. Nee, es passt. Da habe ich dieses Buch unter anderem gelesen. Das ist die Bibel und ich schätze den Herrn sehr. Nein, die Bibel haben wir doch schon öfter gesagt. Die Bibel ist eigentlich Herr Schumann, das stimmt doch nicht. Das ist auch unangenehm, aber das hier ist von Dale DeGroff. Dale DeGroff. Und das ist The Craft of the Cocktails Buch. Das ist irgendwie 2002 erschienen. Ja. Ich habe es immer 2004 irgendwo in London auf der Barmesse oder 2005 gekauft. Und Ende 2005 habe ich dieses Le Bonio, öffne diese ganz kleine Minibar, 7 Barhocker und ein paar Sofasitze und unter 20 Quadratmetern. Und diese Bar für mich war eine Rieseninspiration, eine Bar aus Amerika. Ich finde nach wie vor, es ist die bedeutendste Bar, die, die das ganze Cocktail-Movement weltweit verändert hat. Und der Mann, der das gemacht hat, ist für mich auch der bedeutendste moderne Bartender. Ich will niemanden zu nahe treten, weil ich viele mag. Aber er ist die große, unbekannte graue Eminenz, der alles in den Händen hatte. Und das ist Sascha Petraske. Und die Bar, die er gemacht hat, war Milk and Honey, die er kurz vor, also ich glaube Ende 99 oder Anfang 2000 in New York eröffnet hat.
Der Name ist ja schon vielversprechend.
Ist jetzt zweimal schon umgezogen und mittlerweile alles anders,
aber so zum Beginn.
Und die Geschichte ist eigentlich, dass Dale DeGroff, der wohnte in New York, ich glaube bei ihm um die Ecke oder so von dieser Bar. Und Sascha Petraske hat diese Bar aufgemacht und war eigentlich gar kein Barkeeper. Der wollte eigentlich mal ein Restaurant machen, hat dann aber irgendwann sich überlegt, er fängt erstmal mit einer Bar, weil er unbedingt selbstständig sein wollte, mit einer kleinen Bar, weil da braucht man nicht so viel Investment. Und hat dann erstmal diese kleine Bar aufgemacht. Und Dale Groff ist irgendwie mit seinem Hund spazieren gegangen oder mit einem Freund, irgendwie war der die Geschichte mit dem Hund, keine Ahnung, sind da mal vorbei und haben ihn kennengelernt und fanden das irgendwie, das war so eine ganz kleine, versteckte Bar. Und er fand das genützt und sie haben sich unterhalten und er dachte, dieser Sascha war super interessant, aber so hat er am Anfang auch noch nicht verhandelt und ich so, der fing so gerade an, hat er gerade aufgemacht und war so. Und hat Dale ihm alte Bücher mitgebracht. Und Sascha hat was ganz Interessantes gemacht, er hat die alten Bücher gelesen und hat gesagt, ach, so geht das, dann machen wir das so, aber auch genauso wie Soundcheck.
Also zum Beispiel ein Fizz mit sehr viel Alkohol.
Genau, der hat das, der hat die Bücher einfach sehr genau gesagt, und hat sich um Eis gekümmert und das alles und hat sehr viele Standards gesetzt, die heute eigentlich auf der ganzen Welt irgendwie.
Das ist natürlich sehr klassikbar, wenn man das so.
Ja, hat er cool gemacht. Ja. Und in diesem Buch von Dale Groff, wo er über Fizzes redet, schreibt er auch eine kleine Geschichte, wie er über dieses Treffen mit Sascha schreibt und sagt dann, Sascha hat zum Beispiel also die Klassiker so gemixt, wie sie gehören. Und hat zum Beispiel den Albemarle Fizz wieder ausgegraben. Und hat den Saint Croix Fizz, das ist mit Rum, und dann den Chicago Fizz, das ist Rum mit einem Schuss Portwein als Edition. Und hat so alte Klassiker wieder aufleben lassen. Und daran war mein Interesse, was zur Hölle ist ein Albemarle Fizz? Das wurde, glaube ich, benannt nach dem Albemarle Hotel. Und es war eigentlich ein Gin Fizz mit frischen Himbeeren, wenn wir es vereinfachen wollen. Wir haben also ein paar frische Himbeeren genommen und dann diesen Gin Fizz gemixt. Im Borneo. Und der Drink wurde im Borneo sehr, sehr beliebt. Und dann haben wir das Lillio eröffnet, was deutlich größer als das Borneo. Das Borneo hatte ja nur 14 Plätze oder 50, ich weiß gar nicht wie viel, aber es war klein und das Lillio war größer. Und dann hatten wir irgendwann mal so ein bisschen schwankende Probleme mit Himbeeren. Und haben dann von Baron Himbeerpüree gekauft. Dadurch wurde der Drink aber extrem rot.
Ja.
Das ist frische Himbeer-TK-Püree. Und dadurch wurde aber so richtig dunkel satt rot. Und dann haben wir irgendwie, ich weiß, ich ehrlich schon, kriegst du mal ganz zusammen. Irgendwann haben wir ihn dann, weil die Gäste das dann empfingen, gestern dann würden gerne auf Eis haben, weil wir haben das natürlich ganz klassisch serviert, immer wie man Fizz. Und dann war das so, das Glas war so klein. Und dann war, haben sie das nicht, können wir das mit Eis haben? Und dann war das immer so ein bisschen viel Diskussion und da haben wir irgendwie Wochen, Monate lang immer dagegen angeredet, weil auf der einen Seite nicht dagegen an, also natürlich haben wir den Wunsch vom Gast erfüllt, aber wir haben immer halt, wenn jemand gesagt hat, Albemarle Fizz, glaube ich, hatte am Anfang auf der Karte auch, haben wir halt immer ganz klatschen und war so und dann hat sich der Drink so mit der Zeit geändert, dann wurde daraus der Albemarle Collins, weil ich habe gesagt, okay, Mario, wenn wir den jetzt schon im großen Last, dann müssen wir ihn aber auch, das ist kein Fizz mehr, das geht nicht. Da kommt sowieso da drauf, so dass, also der Ehre halber, das dürfen wir jetzt nicht mehr so nennen, das ist jetzt ein anderer Drink. Und dann ist da sozusagen, habe ich dann den Albemarle Collins kreiert, aber aus der Not heraus und wir haben einfach sozusagen, das war so eine Notgeburt, weil das war das, was die Gäste wollen. Und der Albemarle Fizz ist dann darüber hinaus so ein bisschen ins Hintertreffen geraten.
Gibt es auch eine Albemarle Limonade?
Nee, wir machen Himbeerlimonade. Ja, das ist auch in unserer meistverkauften Limonade. Aber so ist dieser Drink entstanden, der mittlerweile, und das Lustige ist, den haben wir hier, also ich habe ihn hier sozusagen kreiert, den Namen, weil ich gesagt habe, okay, wir machen ihn jetzt anders im Collins-Glas und mit mehr Soda und mehr als Limonade. Das muss aber auch anders heißen. Das ist jetzt der Albemarle Collins, dann mit diesem Himbeerpüree. Und man findet ihn jetzt aber auch schon auf einigen Karten. So in Hamburg habe ich schon mal gesehen, einmal in Berlin. Also ist jetzt nicht bekannt, aber ich fand es ganz lustig, ihn mal so wiederzusehen, weil diese Kreation kommt eigentlich aus unserem Haus und es war eigentlich so eine Art Notlösung, weil wir es den Gästen recht machen wollten. Und da haben wir gesagt, okay, für die Barkeeper-Ehre sozusagen, wir können jetzt aber, wir müssen schon fachlich korrekt bleiben, Fizz ist das nicht mehr. Das können wir nicht so nennen, das muss anders heißen. Das muss ich auch genau sagen.
Ich finde es lustig, dass wir jetzt wieder full circle wieder bei einem Bibelthema sind. Der Name Albemarle kommt, Albemarle kommt von Alba Maria.
Ja, aber ich glaube, der Drink ist benannt nach dem Hund, das ist ein Hotel.
Ja, klar, über vier Ecken natürlich. Und lustigerweise ist Albemarle jetzt eine Chemiefirma, eine sehr große. Und da passt natürlich der krass rote, könnte missverstanden werden. Also ich weiß nicht, wie ist das mit internationalen Gästen, die aus den USA herkommt, der Albemarle eher so als Chemical Company kennt und dann diesen Drink sieht und sagt,
das ist ein Albemarle Hotel in New York und dann, aus den 30er Jahren und dann stimmt das wieder. Das und dann, finde ich immer einen Drink ganz schön, der ist eigentlich, ich sag mal, neuzeitlich. Der große David One Rich ja, seines Zeichens ein begnadeter Autor für tolle Bücher übers Trinken, hat in seinem Buch Killer Cocktails einen Drink vorgestellt, der heißt Gansford Fizz.
Und wie schreibt sich das denn?
Gansford wird geschrieben Gansford. Ja.
Also niederländisch, flämisch, irgendwas so.
Wie auch immer.
Gansford.
Jetzt muss ich sogar gucken. Hat er das benannt nach der Straße? Ich bin mir gar nicht sicher. Es ist, also er hat mal ein Menü kreiert für eine Bar, die hieß Fifth Nine. Oder Fifth Nine.
Five Nine.
Ja. Und ich glaube, es hat was mit der Straße zu tun. Die eine Straße, an der liegt, heißt Gansford. Ich glaube, so ist es. Bin mir nicht ganz sicher. Eigentlich bin ich mir ziemlich sicher. Aber.
Könnte man nach Gansford googeln, ja, und sehen, ja, dass es tatsächlich eine Seitenstraße der Hudson Street ist.
Ja, irgendwie so.
Habe ich immer mal gesehen.
Auf jeden Fall hat er diesen Drink kreiert für, wie gesagt, da wieder neuzeitlich, aber den haben wir auch im Lyon serviert, das ist ja mal so ein bisschen alte klassische Machart, oder im Borneo schon, das war ein alter Drink auf dem Borneo-Menü, verkaufen wir ihn nach wie vor sehr gerne. Das ist ein toller Drink, wenn man mal wechselt von Gin Fizz oder diesen Whisky-Fizz-Geschichten, weil der ist ausnahmsweise mal rum. Wie gesagt, diese uralten Geschichten von, was wir eben hatten, Sascha Petraske, Saint Croix Fizz, auch mit Saint Croix rum, auch interessant. Aber dieser Gansford, ich weiß gar nicht, wie es ausspricht, Gänsefurt, haben wir es auch Spaß mal genannt. Gansford Fizz, hat.
Ich glaube, er heißt auch wirklich Gänsefurt. Also, was auch lustig ist, ich habe gerade geschaut, wo der Name herkommt, dieser Straße in New York. Und sie kommt von Peter Gansefurt, der in Köln in der kontinentalen Armee war.
Wo?
Ein
Kolonel.
Und der ist der mütterlicherseits Großvater des Autors von Moby Dick. So what?
Ja.
Alle sind irgendwie verbunden. Und es gibt auch ein Video hier, wo jemand How to say or pronounce USA cities. Und der hat ganze vor New York und ich bin mal gespannt, was er jetzt sagt. Das glaube ich nicht.
Die Tiere des
bauerischen Internets. Musst es also mit einer robotischen Sprachsynthese singen. Und dann heißt es Gansford.
Okay, vielleicht sollten wir das immer durch die Stereo laufen, dass man den Drink bestellt wird.
Ich glaube auch.
Okay, aber was er macht, und das ist wirklich ein ganz toller Drink. Er nimmt 2 Unzen, also man sagt so ein bisschen Mittelkörperreißen rum, aber eigentlich war es mal Appleton VX. Das war seine, meines Wissens, seine Waffe der Wahl. Damit haben wir es auch gemacht. Also 2 Unzen Appleton VX, 1 Unze frischer Zitronensaft, 1 Unze Drambuie, der schottische Honig-Heidelikör, als Sweetener sozusagen, und dann 2 Dashes Pichu-Bitter. Und dann, er sagt nochmal 2 Unzen, das ist okay, sind 6 cl, ist jetzt auch noch fizzy, finde ich, auf die Menge von Restflüssigkeit, Soda, auf top. Also alles mit dem Pichu shaken, es kriegt so einen roten Stich, Farbstich, und dann mit dem Soda drauf, ganz wichtig, kein Eis. Ganz toller Drink. Kann ich sehr empfehlen. Verkaufen wir jetzt immer so ab und zu mal mit, wenn er uns wieder einfällt. Früher im Borneo einer der großen, das geschnitten Brot Drinks sozusagen, weil schon auf der einen Seite ganz klassisch Fizz, das einzige ist der Zucker, das ersetzt wurde gegen diesen Drambuie. Idioten sicher zu merken, 2-1-1. Sowas kann ich mir auch merken. Nichts mit halben, also immer Unze, Unze, 2 Unzen. Ganz toller Drink. Ich hatte es lustig, es kam irgendwann mal, ich glaube, das war vor 1-2-3 Jahren, da hat der Marco Bayer, hat auf Mixology darüber geschrieben und sagte, und das ist nämlich das Interessante an dem Drink, finde ich, weil er wird, man nimmt rum, man macht es mit Zitronensaft. Und in deren Rezept, ich glaube auch im Cocktailien, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, behaupte ich jetzt aber, steht es mit Limettensaft. Und er schreibt ihm dann, dass irgendjemand gesagt hat, man soll es ohne Fizz einfach nur mit Wasser aufgießen, das schmeckt dann besser und so. Also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Kann ich nur von abraten. Und das Wichtige ist bei diesem, ich finde, es gibt einen ganz tollen Geschmack, mit Zitronensaft zu machen, statt mit Limettensaft. Wobei, und damit sind wir beim nächsten, die viele, wie eben der Morning Glory Fizz, da wurde ja von Dashes Zitrone und Limette, und wir reden hier über 1882. Ja, ich wusste gerne, dass die Amerikaner das schon auseinanderhalten konnten, dass sie gesagt haben, grüne Zitronen. Auf jeden Fall, genau. Und dann sind wir beim anderen großen, dem großen Klassiker der Bar. Herr Bauer, jetzt muss es kommen.
Was ist es, der Ramos-Fist?
Jawohl.
Ja,
ah, ja.
Okay.
Ja, Mann.
Okay.
Ja.
Und da war dann auch Sahne drin. Da bin ich
genau.
So gespannt, was da die Meyerschen Verhältnisse sind. Weil die IBA natürlich wieder ihre eigene Idee hat, bestimmt, wenn ich warte.
Ja, es gibt, und das ist ganz interessant. Wenn man jetzt mal, man muss, um den Drink zu verstehen, muss man sich einiger Dinge bewusst werden. Zum einen wird die Säure dort hergestellt mit Limettensaft und Zitronensaft. Also dieser Drink im Original verlangt nach beiden.
Ja.
Eine Hälfte Limette, eine Hälfte Zitrone. Dann sagt man, ne, man muss Zucker dazu bringen. Einige alte Rezepte sagen, es ist Gomsirup, also wieder der alte Macher Zucker. Wir reden jetzt auch über so ein Verhältnis von, ich sag mal, eine halbe Unze Zitrone, halbe Unze Limette, zwei Drittel Unzen flüssiger Zucker oder halbe Unze, je nachdem, welcher Zucker das ist, dass es wieder sieht sauer ist. Und dann wird in der Regel Old Tom Gin dazu gegeben. Das Original verlangt nach Old Tom. Das Original sagt dann auch oft zwei Unzen.
Ja.
Also eigentlich so ein typisches Sauerrezept. Man sagt irgendwie so 6 cl Gin und dann so ein Verhältnis von 2:3 ungefähr. Was lacht der Herr Bauer?
Ich habe gerade das IBL-Rezept gefunden und ich möchte es nicht mal vorlesen, weil du dann gleich
dann
wieder...
kommen wir gleich. Ich bin noch nicht ganz fertig. Dann gibt man ein Eiweiß dazu und man gibt... Ja, ich muss mich zusammenreißen. Dann gibt man Eiweiß dazu und dann... Ruhe jetzt. Und dann gibt man auch ungefähr eine Unze schwere Sahne dazu oder Heavy Cream, also so mit ordentlich Fettgehalt, also nicht zu leicht. Wichtig ist zum Beispiel ähnlich, also am besten keine Hahnsahne, also richtig schöne, typische Sahne, Konditorsahne. Schäumt besser, je mehr Fett das hat, schmeckt auch besser, davon ab. Und dann gibt man 1-2 Dashes Orange Flower Water dazu oder 4-5 Tropfen, wie auch immer, je nachdem wie die Dashgröße so ist in der Flasche. Und das wird lange geshakt und dann gibt man, wie gesagt, dieses Seltzerwasser dazu. Zu dem Drink gibt es ein paar Geschichten. Das ist so jetzt, wie gesagt, ich bin gar nicht bei dem Rezept, das ist nur das, was man oft liest. Und das ist auch eigentlich so erstmal okay.
Ja.
Wir können ja schon froh sein, wenn wir wissen, dass es halt Zitrone und Limette waren und das Old Tom Gin im Original.
Ja.
Dann sind wir schon ganz weit vorne. Dann sind wir schon, und dann das Orange Flower Water noch so als Additional Flavor dazukommt, dann haben wir eigentlich schon alles richtig gemacht. Jetzt gibt es um den Drink eine Legende. Und irgendwann hieß es, dieser Drink muss 12 Minuten geshakt werden.
Ja.
Weil dann ist
es. Es gibt auch Legenden von ganzen Reihen von Bartendern, die da irgendwie nur diesen Drink gemacht haben.
Genau.
Und dann irgendwann durch Rüttelplatten ersetzt worden, keine Ahnung.
Ja. Ich möchte hier eine Lanze brechen für, ich glaube, er hieß Henry Charles Ramos. Das ist nämlich der Erfinder des Ramos Gin Fizz. Und dieser gute Mann hat, dieser Drink kommt aus New Orleans.
Ja.
Und er wird oft auch New Orleans Fizz genannt. In den meisten Büchern ist der Unterschied Orange Flower Water. Meistens heißt es New Orleans Fizz ohne Orange Flower Water und aus dem Fizz mit. Da gibt es aber unterschiedliche Versionen. Aber oft heißt er auch New Orleans Gin Fizz. Dieser Mann hat 1882 eine Bar betrieben. Und oder da sagt man, ist er entstanden. 1888, Entschuldigung, ja. 1882. Und in New Orleans. Und dann gab es in einer, ich muss gucken, ob ich das hier finde, wie die Zeitung, ich habe mir so ein paar Sachen rausgesucht. Und New Orleans Item Tribune war es, glaube ich. Und zwar in der Ausgabe vom Sunday, September 1928. Da war der Mann schon deutlich älter.
Ja.
Und da hat er mal ein Interview gegeben. Das war so,
so kurz bevor er
verstorben
ist.
Der hat nicht viel.
Ja, nicht viel geredet.
Genau, weil was man wissen muss, dieser Mann, diese Bar war sehr berühmt. Aber mit Mitternacht, wo die Prohibition eingesetzt hat, hat der Mann diese Bar geschlossen. Weil der Mann war extrem gesetzestreu und er hätte nie irgendwas gemacht, was gegen so Gesetz und Regel ist. Er hat gesagt, okay, hier ist kein Alkohol mehr erlaubt, mach ich mal eine Bar zu. Und war ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Man muss dazu wissen, der Mann, diese Bar muss was sehr Besonderes gewesen sein. Das wird öfter beschrieben, weil der hat diese Bar betrieben und da gab es ein paar Regeln. Der hat zum Beispiel, man konnte sich in dieser Bar nicht betrinken.
Ja.
Also wer sich betrunken und auch dann nicht benehmen konnte, er wollte, dass man die Drinks genießt, aber wer betrunken war, musste gehen. Also der war sehr straight. einige Zeitungen sagen auch, der hätte irgendwie ganz früh zugemacht, das ging ja schon so mittags los, so Frühstücksdrinks und so. Und das war dann irgendwie so um 8, 9 Uhr, dann wurde es eh lästig. Das wollte ja sympathisch. So, ja, das war auf jeden Fall ein straighter Typ.
Ja.
Sehr sympathisch. Und in diesem Zeitungsartikel sagt der Journalist, oder er gibt sein, also er sagt, hier erkläre ich euch mal mein Rezept. Und in der Bar hieß er oft auch One and Only One. Das war der Deckname für den Drink. Und das war der Rummer's Original Gin Fizz. Er schreibt, one tablespoonful of powdered sugar, three or four drops of orange flower water, one half lime, one half lemon, one jigger of Old Tom.
Und der nutzt du ja hier als diese feste Größe, und das ist irgendwie dann so ein Schockglas.
Das ist nämlich das Interessante.
Ja.
Weil er vorher erklärt, jetzt erstmal weiter. One jigger of Old Tom Gin. The white of one egg, one half glass of crushed ice, about two tablespoonful of rich milk or cream, a little seltzer water, about an ounce, to make it pungent. Wie gesagt, auch da, ich glaube, wenn es ein guter Shaker, so eine Unze kann man mitshaken. Wenn das ein gut, das kriegt man hin, ohne dass der Shaker aufgeht. Ja. Das glaube ich schon. Und dann steht da, together well shaken and strained. Drink freely. Das war seine,
ja.
So eine Losung, die er mal ausgegeben
hat. Seine Abschlussformel.
Drink freely, weil ja. Hat er wieder öfter zitiert hier. Und dann steht da, das ist interessant, to those who may have forgotten, a jigger is a steamed sherry glass holding a little bit more than an ounce.
Ja. Anderthalb fluid ounces, sagt es die offizielle Dingsrums.
Dann, das zeigt aber wiederum, wenn wir das jetzt ganz genau nehmen, one jigger of Old Tom Gin ist relativ wenig. Das sind 30 bis 40 Milliliter oder
44 Milliliter.
Ja, genau. Also nicht doppelt Unze und so weiter. Und deswegen, er schreibt auch, oben redet er mit dem Journalist darüber, dass er halt Betrunkenheit nicht mag, aber er sagte, naja, aber ein richtiger Kerl wurde halt von ein paar Ramos ähnlich betrunken. Das war halt, er durfte inspirieren, er durfte irgendwie glücklich machen, lalala, nur halt besoffen durfte man davon nicht werden. Und das zeigt, dass, glaube ich, so ein Ramos Gin Fizz wirklich so als Limonade zu verstehen war. Dass er wirklich so mit diesem mystischen Flavor von Orange Flower Water, ich meine, wer schon mal einen ordentlichen Ramos getrunken hat und auch mit 6 oder mehr CL, Old Tom Gin ist ja ganz ordentlich, da hat man noch ein bisschen mehr von dieser Gin-Note. Aber es scheint so, dass das Original relativ leichter drin war. Und wie gesagt, er hat das mit Crush-Eis. Und er hatte, und dann gibt's ja halt diese Geschichte mit den 12 Minuten, und da habe ich immer mal einen anderen Zeitungsartikel gefunden. Habe ich jetzt leider nicht hier. Und da geht's darum, es war mal in New Orleans, glaube ich, eine Weltausstellung. Magst du mal gucken, wann die hören?
Ich schaue gerade, es gab hier irgendwo eine Referenz für diese 12-Minuten-Sache.
Was gab es? Ich hab jetzt echt noch nicht Wikipedia oder sowas geguckt. Wenn ich das richtig zusammenkriege, meiner Meinung nach war das mal so, dass er zur Weltausstellung, das war so ein bisschen Showtime. Und da haben sie mal richtig viele Bartender hinter die Bar gestellt und dann richtig Alarm gemacht. Auf der einen Seite angefangen zu schenken, die Shaker durchgereicht und auf der anderen Seite wurde ins Glas gegossen. Ich gehe mal davon aus, dass das außerhalb der Weltausstellung vielleicht nicht der Fall war, dass man da vielleicht auch mit etwas weniger Minuten und etwas weniger Shaker Boys ausgekommen ist. Es gibt diesen Zeitartikel, da wurden sie immer Shaker Boys genannt.
Ja, ja. A suitcase full of World Fair Prices, aber man findet gerade nicht so direkt.
Wann war denn das Datum von der Weltausstellung?
Finde ich gerade nicht.
Ich habe nur mal gelesen, dass es da und darüber ist dieser Mythos entstanden. Das ist halt so. Ich glaube, der Journalist war halt so ein bisschen gesagt, das war so ein bisschen cooles Showtime,
ja.
Die Leute mal hat Henry C. mal ein bisschen Gas gegeben und die PR-Maschine angeschmissen. Ja, ich glaube, aber es macht Sinn, wenn ich nämlich, wenn es mal brüder, wenn ich Crushed Ice mit dieser Mischung, das ist ähnlich wie wenn ich in meinem Silver Gin Fizz und ich nehme nur diesen Julius Trainer, manchmal kommt noch so ein bisschen Eischips mit, aber wenn ich lang genug halt diesen Schaumstein finde, verschwinden die irgendwann, also die lösen sich auf.
Die werden sehr, sehr klein.
Und dann nur so lange shaken, bis das alles weg ist. Und dann habe ich einen extrem schaumigen Ramos. Und wir sind dann morgen auch nicht mehr strain, weil da ist kein Eis mehr. Also ein Ramos wird nicht gestrained, der muss halt richtig fett wie über dem Glas hängen. Aber das ist immer so, das galt immer früher so als der Barkeeper drinkt, den bestellst du, wenn du den Barkeeper testen und ärgern willst, natürlich am Samstagabend, weil der denkt, der kann nur 7 oder 10 Minuten shaken und so und la la la.
Also du musst ihn nicht strainen, weil du das Eis einfach komplett zershakes. Oder was, oder wie?
Ja. Also du, genau, das geht mit Crushed Ice.
Ja. Genau.
Muss halt. Das geht. Und Ja, es war halt, wie gesagt, es ist so ein bisschen in Barkeeper-Kreisen der Drink, der so, um die Kollegen mal zu testen oder zu ärgern. Aber damit testet man tatsächlich mal so die Schaumfähigkeit. Also jeder ist aufgerufen, ins Le Lion zu kommen und einen Ramasch den Fist, da wird Herr Kappes und Frau Kupser und Frau Kackert werden sich freuen, yeah, werden sich blutig shaken.
Happy, happy, jump, jump. Guter Plan.
Und dann, wo wir gerade beim Thema Old Tom Gin vielleicht so als, ich glaube, wir haben auch schon unser Stündchen voll.
Ja, haben wir schon voll.
Aber ich bin auch so ziemlich am Ende. Noch so ein letzter, den ich ganz cool finde. Den hat mir die Frau Kupser mal ans Herz gelegt.
Ist das eine Tom Collins Variante?
Der heißt Mariposa Fizz. Mariposa? Ich glaube, er wurde ausgegraben von Beach Bum Berry. Und es geht darum, dass er, glaube ich, stand im, ich weiß nicht, in meinem Bau. Und es ging darum, es gab ein Schiff, das hieß SS Mariposa. Ja. Und das war, ich glaube, der Hausdrink oder der Schiffsdrink. Oder sagt man dann Haus auf dem Schiff? Nee, wahrscheinlich nicht. Und was ich interessant finde, es ist ein Gin Fizz. Und ich habe jetzt gesagt, es gibt verschiedene Rezepte, eingeschränkt von Gin, eingeschränkt von Old Tom. Es ist Gin, Zitronensaft, Zucker, Eiweiß, das Verhältnis kennen wir. Und dann kommt aber weiße Creme de Kakao dazu. Mhm. Und ich finde auch, das ist einer der tollsten oder interessantesten Gin-Drinks, die es gibt. Das ist der 20th Century Cocktail, der ist ähnlich. Das ist jetzt kein Fizz, das ist aber auch dieses Gin, Zitrone, weißer Kakao und dann kommt ein bisschen Wermut oder Wein dazu, also so am Americano oder sowas. Das ist ein toller Drink und das ist jetzt eigentlich sozusagen die Fizz-Variante.
Hast du da auch noch Garnisch dazu? Weil ich habe das mit Muskatnuss gefunden.
Genau, das ist das Interessante, was es ganz schräg macht. Deswegen fand ich es, muss ich mal ausprobieren. Und Bettina hatte mir seinerzeit den Drink gesagt, hier, wir machen den immer mit Old Tom, probier mal. Und der wird dann mit Muskatnuss abgerieben, was halt eine ganz schräge Kombi
ist. Das ist diese schokoladige
und du hast den Schoko, Zitrone und dann Muskatnuss und das ist irgendwie alles wirr, war eigentlich so ein frischer und dann aber doch, das ist ein total cooler Drink. Und jetzt, was ich dann probiert habe, was ich richtig auch interessant fand, finde ich bei einigen Drinks, es gibt diese fast gereiften Gin-Sorten.
Ja.
Jetzt überlege ich gerade, wie er heißt. Ich sehe die Flasche vor mir. Golden, weil der Gin ist golden. Citadel Reserve. Die machen jedes Jahr so eine fast gelagerte Variante. Die ist auch jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich, weil die haben so ihren Fass rein. Aber damit wird er auch ganz interessant. Und das geht natürlich dann in die Richtung dunkle Spirituose. Aber es ist eigentlich ein Gin, aber hat dieses und dann diese dunklen Aromen noch zu diesem Muskatnuss und zu der Schokolade.
Könnte man da.
Aber mit weißem Gin auch toll. Und da, also das ist ein ganz schräger Drink. Da mit dem Gin spielen, ganz toll. Mariposa Fizz. Wahnsinn.
Kann man das Sirup auch durch Creme de Kakao ersetzen oder vielleicht dann
nochmal? Dann wird es zu dominant. Oft. Zu süß. Wenn ich nur Creme de Kakao nehme und süß, oder ich muss es halt sehr reduzieren, aber eigentlich macht diese Mischung mit so einem Schuss Zucker durchaus Sinn und dann nicht so viel.
Oder vielleicht zum Schokoladenlikör.
Ja, ich merke schon, das Gehirn des Herrn Bauer brettert.
Den muss ich auf jeden Fall mal probieren, hier Mariposa Fizz. Klingt gut.
Ja. Auf jeden Fall. Also das ist ein Drink, den ich sehr empfehlen kann. Sehr, sehr gut. Macht Spaß, haben wir vor kurzem ausprobiert und gefällt mir extrem gut.
Wenn es so ein Beach Bum Berry kommt, kommt es auch wie aus der Tiki-Ecke? Oder?
Wie gesagt, es ist ein Drink, den hat er gefunden in diesem alten, im Zusammenhang mit diesem Schiff, das ist jetzt nicht typisch Tiki, würde ich sagen, aber auf jeden Fall.
Und mit so Creme de Kakao.
Sehr, also mal googeln, Mariposa Fizz, tolles und dann mal mit dem Gin spielen. Und Tom ist toll, aber wie gesagt, ich finde auch diesen Reserve Gin super. Sehr schön. Und zum Abschluss, weil dann höre ich auf. Um das nochmal hier so zum.
Kommt ja auch zum Ende, ne?
Genau. Um nochmal zum Champagner zu kommen.
Hey.
Sehr altes Buch, The Flowing Bowl, 1891, William Schmidt, Seite 146.
Okay, danke, tschüss, das war's.
Der Imperial Fizz.
Jetzt haben wir ja mittlerweile 3 Prefixes für. Für Champagner gerade, ne?
Imperial, Royal Diamond. Ja. Ich wollte es mal sagen, um die Verwirrung groß zu machen.
Prima.
Also, weil hier ist interessant, er sagt, shake with ice.
Ja.
Und jetzt kommt's. Deswegen ist er wahrscheinlich imperial, weil er nimmt ein ganzes Ei. Wie geil ist das denn? Ich muss diesen Weg um. Ich habe das Rezept nur rausgefunden, weil ich für diese Folge mal Fizzes mir wieder angeguckt habe und dachte, den wollte ich immer schon machen. Ich habe ihn noch nie probiert. Der Drink hat alles. Jetzt kommt erstmal das Rezept. Ein Ei. Eine Unze also Zitronensaft oder Limettensaft. Er schreibt.
Interessant.
Ein Splash Orangensaft. ein Dash Maraschino-Likör, ein Dash Parfait Amour oder Crème de Rose. Parfait Amour war so ein... Ein halber Barspoon Superfine Sugar.
Ja.
2 Unzen Old Tom Gin or Holland Gin. Also Holland Gin war in der Regel Geneva in den alten. Da liegt natürlich auch sehr aromatisch, malzig. Ein halbes Unze Sahne, optional steht hier. Wieso optional? Das muss ja natürlich rein. Höre ich ja schon, dass das so rein muss. Also wir haben jetzt irgendwie alles. Wir haben so eine Mischung aus Ramos, wir haben irgendwie Wahnsinn. Und dann halt Shake, Strain into a Fizzglass und Fill with Champagne. Und ich weiß nicht, werte Bildungstrinker, wenn Sie das hören und das nachmixen, wenn das wirklich schlimm schmeckt, ich übernehme mir keine Verantwortung. Ich habe das noch nicht probiert, aber ich fand das Rezept gerade beim Lesen.
Wo hast du das Rezept jetzt gerade hin?
William Schmidt, The Flowing Bowl, altes Buch von 1891, Seite 146.
Ich habe jetzt parallel mal Imperial Fizz gegoogelt und fand nicht weniger als 5 verschiedene Rezepte, von denen keines dieses ist, die von... nur Eiweiß und Angostura und Navy Rum und Whisky oder Rum Whisky, gar nichts mit Ei.
Ja, das kann ja auch sein, der Name ist ja nicht.
Eine, meinen sogar, Imperial Fizz wird halt auch Whisky Fizz genannt und machen da einfach nur ein Whisky Fizz. Also, what? Aber das klingt spannend.
Ich bin so schon, ich muss einmal runtergehen, das bestellen, glaube ich.
Da komme ich mit
dem Papier. Voll fertig. So, probieren.
Okay.
Also, jetzt haben wir eine Menge rumgefisst. Das war ja eine pritzlige 80 Minuten Folge ungefähr.
Ja.
Nicht ganz, nee, ganz so. Aber ja, das war's eigentlich. Also, ich empfehle Soda kaltstellen für zu Hause. Soda-Siphon bei der Soda-Manufaktur bestellen.
Da fällt mir noch ein, ich wollte eben noch fragen, gibt es nicht auch einfach so quasi Soda zum Zapfen, dass du halt eine große Anlage hast, die das immer on the fly reintut?
Ja, man kann natürlich sich die große Kohlensäureflasche nach Hause stellen, klar.
Also ja, nach Hause, ich meine jetzt so Bar.
Das geht auch.
Und klar, Soda sich irgendwie cooler, weil
Trend ist schon so.
Das hat immer frische
Kohlen. Aber das geht auch zu Hause.
Ja, ja. Was man nicht machen sollte, ist so einen Sauer in so einen Soda-Stream reinpacken. Das so
nee, das vielleicht. Also Soda-Stream, wie gesagt, da will ich mal von abraten. Das hat nicht viel mit Soda zu tun, was wir suchen. Wir wollen viel Kohlensäure und ja, dann würde ich sagen, werte Bildungstrinker, lassen Sie Ihre Sours pritzeln. Kaufen, man soll Eier kaufen und Sahne.
Ja, frische Eier.
Genau, das kann also zu Kämpfen am Kühlschrank führen, wenn irgendwie die Lebensabschnittsgefährtin oder Gefährtin Muffins geplant hat und man selber hat die Eier und die Sahne für
einen separaten Kühlschrank.
Das Thema wäre schon
mal. Ja, aber nicht nur Eisschrank, sondern
auch. Ja, ja, das sowieso. Ja, das nützt ja nichts. Wir sind dabei.
Ja. Also. Am besten dann einfach eine Zweitwohnung nur für den Homebarbetrieb.
Genau, genau. Das Badezimmer. Für ihn und sie. So.
Also, ja, was bleibt noch zu sagen?
Außer
drink freely.
Wir müssen runter zu Herrn Kappes was trinken, was pritzeln ist.
Ein Imperial Fist Stat.
Wir machen mal so, Herr Kappes, ein Imperial, mal gucken, was er macht.
Ein was? Oder, also, die Frage wäre recht, welches der 5 Rezepte kommen dann?
Ja, wahrscheinlich werden wir dann richtig gedisst, dann ist es so, super, jetzt kommen hier Herr Bauer und Herr Meier von oben, haben wieder irgendwie anderthalb Stunden über das Zeug geredet, haben mal aus Versehen im Buch was nachgelesen, jetzt wollen sie auf dicke Hose machen. Also, liebe Bildungsträger, viel Spaß, bis zur nächsten Woche. Wir trinken versprochenermaßen weiter, stetig und konstant und begeben uns auf die Suche nach neuen Themen.
Neue Drinks.
Neue Drinks, genau. Wir hatten jetzt schon 2 Leser
zum Schluss.
Nochmal aus Bamberg, der eine, wo ist er gezogen?
Wir hatten tatsächlich 3 aus Bamberg jetzt.
Ja, also Bamberg scheint nicht nur eine Hochkultur des guten Bieres
zu sein,
sondern auch der
noch jemand aus
gepflegten Bamberg. Drinks, genau. Wir sind auch immer dankbar für Themenvorschläge, ansonsten trinken wir so weiter und wir machen dann immer aller Mühe, was uns einfällt, aber wir freuen uns natürlich auch über Anregungen und Fragen. Okay, dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
Cheers, drink freely, bis bald.
Drink freely. Cheers, drink freely.
Mach ich, ist gut.